Ich glaube, wir fangen an. Schönen guten Abend. Schön, bist du da? Ich lade dich gleich ein am Anfang mit mir oder mit uns zusammen eine Meditation zu praktizieren. Lade dich ein, deine Augen zu schließen und eine bequeme Sitzposition einzunehmen. Richte für einen Moment deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem. Wenn du deinen Atem genau beobachtest, dann merkst du eigentlich immer, wie du drauf bist oder wie dein Nervensystem drauf ist. Atmest du eher tief und in den Bauch und langsam oder eher oberflächlich? Und schnell. Der Atem ist sozusagen ein Instrument, wo du genau ablesen kannst, wie der allgemeine Zustand deines zentralen Nervensystems ist. Wir müssen gar nicht mit dem Verstand diese Situation beurteilen. Es ist so, wie es ist. Du nimmst deinen Zustand wahr. Du synchronisierst dich mit deinem allgemeinen Zustand. Meditation ist gar nicht so sehr, einen idealen Zustand zu erreichen, sondern Meditation ist, deinen allgemeinen Zustand, der Zustand, der jetzt gerade aktiv ist, zu bemerken Achtsamkeit darüber zu entwickeln, jetzt kannst du auch die Körperempfindungen dazu nehmen im Sinne der Körperenergie, zu spüren, auch da dich mit der Körperenergie zu synchronisieren. Um dann auch die emotionale Stimmungslage zu fühlen, es ist, als würdest du dein inneres System überprüfen, auschecken, ja, und bei jedem Kontakt, den du herstellst, geht ein kleines Lämpchen, ein Lichtchen an. Und wenn alle drei brennen, dann bist du bereit. In die Meditation einzutauchen. Ohne die drei Synchronisierungen ist es unmöglich. Weil nämlich jetzt der Teil zum Zuge kommt, der den Atem, den Körper und die Stimmung oder Emotionen wahrgenommen hat. Erst jetzt kannst du das vierte Lämpchen, wird jetzt angeschalten, das Lämpchen des achtsamen Lichts. Du wirst dir des aufmerksamen Teils gewahr, ihr Teil, der still ist, friedlich, nicht beurteilt, nicht kommentiert. Ja, wach ist, anwesend, bewusst. Das heißt, wenn du dir der Aufmerksamkeit des aufmerksamen Teils gewahr wirst, dann ist deine höchste Stufe der Achtsamkeit aktiv. Lass alle Wahrnehmungen der äußeren Welt in den Hintergrund treten und erfahre die Stille, den Frieden, des achtsamen Ichs für die nächsten paar Minuten. Ohne den Kontakt zu deiner Stille, zu deinem Frieden, inneren Frieden zu verlieren, kannst du langsam die Augen wieder öffnen. Die Worte, die Gedanken, die wir teilen, das, was du zu, also dein Zuhören, deine Energie, die du schenkst, den Worten, beides entsteht aus der Stille heraus. Letzthin war eine Frau bei mir zum Coaching. Und sie erzählte mir von ihrem Problem, das sie hat, nämlich, dass sie glaubt, zu wenig zu meditieren, zu wenig auf dem Kissen zu sitzen, zu wenig diszipliniert zu sein. Und sie hat sich ganz schwere Vorwürfe gemacht und sie käme deswegen nicht weiter, so in ihrer Entwicklung. Ja, und sie fühlt sich so schuldig. Und wir haben dann eine ähnliche Meditation gemacht, wie wir jetzt gemacht haben am Anfang. Und ich habe sie dann gefragt, ob sie diese Erfahrung der Stille machen konnte. Sie hat gesagt, ja. Wenn sie meditiert, kommt sie sehr rasch und sehr, ja, intensiv in diese Erfahrung. Und dann haben wir darüber gesprochen, dass diese Stille ja nicht nur erscheint, wenn du meditierst, wenn du dich auf dein Kissen setzt, sondern diese Stille, also dieser stille Frieden ist auch da, wenn du ihn vergessen hast, wenn du gar nicht an ihn denkst. Ja, so wie der Mond da ist, ohne dass du ihn bemerkst. Der Mond ist trotzdem da. Und diese innere Stille ist eben auch da, weil es ist unsere Natur. Nur vergessen wir durch die Aufregung, durch den Alltag, vergessen wir oft unseren stillen Frieden. Aber er ist immer da. Und er ist auch immer zugänglich. Und deswegen habe ich an diese Frau gesagt, mach dir keine Sorgen. Weil auch wenn du nicht meditierst, bist du stille Frieden. Es ist dein Wesen. Es ist das, was dich ausmacht. Und das hat sie dann sehr beruhigt. Ja, ich denke auch an unser Gespräch von einer Woche zurück, wo Bettina so gesagt hat, eben diese Ruhe ist manchmal nicht vorhanden oder schwer zu erkennen, aber klar. Wir vergessen sie, wir erkennen sie nicht, aber sie ist trotzdem da. Und wenn wir uns das so immer wieder bewusst werden, ja, dass es ein Problem ist, diese innere Stille oder diesen Frieden mal zu vergessen oder nicht zu spüren, wir wissen, er ist trotzdem da. Und wenn wir erkennen, dass ich nicht unbedingt meditieren muss, sondern dass diese innere Stille auch spontan plötzlich einfach ins Bewusstsein kommen kann. Ja, du machst einen Spaziergang und plötzlich merkst du, ah, da ist die Stille jetzt. Ist sie mir bewusst? Es kann aber auch sein, dass du irgendwie in einem Gespräch plötzlich erinnerst du dich. Ah, da, genau, da ist Stille. Da ist Frieden. Oder auch in herausfordernden Situationen, in Streitigkeiten, Konflikten, plötzlich merkst du oder erinnerst du dich, ja, da ist dieser stille Teil. Was ich damit sagen will, ist, sich in eine Disziplin hineinzuzwängen, ist eher kontraproduktiv, weil du ja noch viel mehr Spannung aufbaust. Du baust eigentlich so die innere Spannung auf und forderst dich und kritisierst dich, was nicht unbedingt zur Entspannung führt. Das heißt, wenn du eben dich in dieser Sache nicht kritisierst, ich finde Kritik gut, aber nicht, was dein Bewusstsein, deine Energie, dein emotionaler Zustand anbelangt. Wenn du das nicht kritisierst, dann kann das Nervensystem sich entspannen, beruhigen, und das sind die Momente, wo dann es dir wie einfällt. Also der stille Frieden kommt sozusagen zu dir, ja, weil du den Grund bereitest dafür. Und natürlich, das kannst du natürlich auch in der Meditation machen, ist wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Aber trotzdem, du bereitest den Grund in der Meditation vor und plötzlich kommt die Stille zu dir, indem du sie erfährst. Du kannst sie nicht erzwingen, zu kommen. Und im Leben ist es genau das Gleiche. Die Stille kommt zu dir, ohne deinen Willentlich, also ohne das du mit dem Willen versuchst, die Stille herzuholen. Ich sage das einfach noch einmal, damit du entspannt bleibst, dass du nicht diesem inneren Kritiker auf den Leim gehst, der sagt, mach mehr, du machst zu wenig, sei mehr, also du bist zu wenig diszipliniert. Das ist der innere Kritiker, der dich auf die falsche Spur führt, weil es ist der Verstand. Und genau dort solltest du kritikfähig bleiben. Also alles, was der Verstand sich ausdenkt, dort kannst du Kritik üben, dort kannst du hinterfragen, stimmt das? Ist es wirklich wahr, was dieser Gedanke mir jetzt sagen will? Das ist einfach noch so eine kleine Anekdote zum letzten zur letzten Woche, wo wir ja dieses Thema hatten. Und du kannst dich wahrscheinlich noch erinnern, ich habe einen großen Bogen geschlagen. Da haben wir viele Themen angesprochen oder nur angekratzt. Und einer, der mir eben wichtig ist und ich vielleicht ein bisschen vertiefen möchte, ich habe es auch angekündigt, ist das kollektive Trauma. Es ist ein großes Wort und was bedeutet das? Damit möchte ich heute kurz darüber reden und dann auch in die Meditation darüber gehen. Zuerst ganz allgemein, was ist ein Trauma? Ein Trauma ist ein Erlebnis, das dich zusammenziehen lässt, das den Körper und das Nervensystem zusammenzieht und schließt, weil gerade etwas geschieht, das, wo man das Gefühl hat, dass kann ich jetzt nicht ertragen. Das ist zu stark. Das ist zu viel. Und meistens sind das Erlebnisse aus unserer Kindheit, wenn wir noch Sicherheit bedürfen, wenn wir eben noch nicht erwachsen sind, wenn wir noch viele Abhängigkeiten haben. Und eigentlich auch noch Schutz brauchen, da passieren diese grundlegenden traumatischen Erlebnisse, die vielleicht unseren Eltern gar nicht auffallen oder unseren Erziehern nicht auffallen, aber für uns als Kinder sehr, sehr einschneidend waren und die Emotionen waren einfach zu stark. Es sind ja immer Emotionen der Zurückweisung, des Nichtbeachtens, Nicht-Wahrnehmens. Und Zurückweisung und Nichtbeachten bedeutet für ein kleines Kind ja immer Todesgefahr, Todesangst. Ja, wenn ein Kind alleine gelassen wird, ein Kind kann nicht alleine überleben. Und da werden ganz, ganz starke Emotionen geschürt, Ängste, für die ein Kind eigentlich nicht bereit ist, das zu verarbeiten. Und deswegen wird es so verdrängt, wird geschützt, aber diese Verletzung ist immer noch da. Also diese Energie, die nicht verarbeitet werden kann, bleibt dann in unserem Nervensystem und in unserem Körper stecken. Und das ist eigentlich eine gute Funktion, ja. Etwas, das zu viel wäre, eine Fähigkeit zu haben, das mal wegzuschieben. Aber das bedeutet, dass wir uns später irgendeinmal darum kümmern müssen. Weil diese traumatischen Erlebnisse sind es, die unverarbeiteten traumatischen Erlebnisse sind es, die manchmal verhindern, dass wir im Fluss des Lebens sind, dass wir zugänglich sind, dass unser Herz offen ist, sondern die nicht verarbeiteten traumatischen Erlebnisse führen dazu, dass wir sehr reaktiv sind, sehr dass wir diese damaligen Gefühle als Kind immer wieder repetieren, dass die immer wieder kommen. Ja, dass wir immer wieder in diese, dass irgendetwas passiert in der Welt und anstatt auf diese momentane Situation zu reagieren, reagieren wir wie als Kind bei der ersten Prägung, bei der Grundprägung, bei der Grundverletzung, die löst es wieder aus. Und dann können wir gar nicht auf diese Situation reagieren, sondern wir reagieren, als wären wir wieder ein Kind. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir eben nicht mehr so reagieren, als wären wir überfordert als Kind, sondern jetzt kommt es darauf an, dass wir als Erwachsene mit Gefühlen umgehen, mit starken Gefühlen. Aber jetzt sind wir erwachsen, unser Nervensystem ist vollständig ausgewickelt, ausgeentwickelt. Ja. Jetzt können wir damit umgehen und eben diese einschneidenden Erlebnisse, die jeder Mensch hat, ohne Ausnahme zu bearbeiten, zu verdauen, diese Energie wieder zu lösen, zu integrieren und wieder vermehrt in den Fluss des Lebens zu kommen. Und es ist nichts anderes als angewendete Achtsamkeit. Ja, wenn ich achtsam bin auf das, was passiert und nicht einfach Opfer der Umstände bin, sondern eben achtsam, was in mir drin passiert, ich reflektieren kann, ich ein Gefühl auch halten kann, das ist sozusagen die meditative Entwicklung, ja, zum Menschsein, um die alten Geschichten aufzuräumen und in den Fluss des Lebens zurückzufinden. Das ist eigentlich die Idee der Meditation. Sozusagen eine niederschwellige Form von ganz liebevoller Therapie, wie du mit dir selbst machst. Jetzt bestehen diese Verletzungen nicht nur aus deinem persönlichen Leben. Es ist ein Teil, es ist ein wichtiger Teil und viele Menschen haben an dieser Form von Verletzungen schon genug zu arbeiten. Und die arbeiten auch daran, auch wenn sie nicht meditieren. Je erfahrener wir werden, älter wir als Menschen werden, desto mehr verstehen wir, wie wir reagieren und können immer besser. Also das Idealfall, können immer besser mit den Konditionierungen, die wir haben, mit den Verletzungen, mit den ja, wenn jemand unsere verletzten Teile anknipst, können immer besser damit umgehen. Es gibt aber noch, und das finde ich jetzt eben wichtig, das habe ich das letzte Mal angesprochen, es gibt jetzt aber noch die Familientragödien, die Familienverletzungen, die Traumata, die von Generation zu Generation übertragen werden. Also wenn Menschen eben nicht ihre persönliche, aus welchen Gründen auch immer, nicht fähig sind oder nicht können oder was auch immer, mit ihren persönlichen Verletzungen, wenn sie die nicht lösen können, nicht verarbeiten können, dann werden die der nächsten Generation übergeben. Und das ist etwas, was die Wissenschaftler, Genetiker in den letzten Jahren herausgefunden haben, dass es nicht über die Gene läuft, sondern es hat ein bestimmtes Wort, dafür ist die Epigenetik. Das bedeutet, die Genstruktur bleibt, aber es gibt so Marker, die an- und ausgeschalten werden können, je nachdem, was wir erleben, um gewisse Gensequenzen einzuschalten oder auszuschalten. Und das passiert ziemlich rasch, aufgrund dessen, was wir erleben. Und wenn jetzt die Erzieher ihre Themen nicht erledigen, ja, dann geben sie dem Kind das Umfeld, das diese Verletzungen epigenetisch auf die nächste Generation übertragen werden. Ich kann hier ein Beispiel von mir selbst anfügen. Es ist sehr, sehr bildlich und ich hatte diese Erlebnisse schon, bevor ich wusste, dass es Epigenetik gibt. Vielleicht weißt du, mein Vater war im Konzentrationslager in Deutschland und in Polen während des Zweiten Weltkrieges. Und als Kind und als Jugendlicher hatte ich viele, viele so Geschichten, in meine Erinnerung, wo ich dachte, mein Vater hätte diese Geschichten, die und das, was er erlebt hat, und das ist ja, das ist das sind natürlich nicht so 0815 Geschichten, sondern es sind alles Geschichten, da ging es um Leben und Tod. Und diese Geschichten trug ich in mir als Kind, als Jugendlicher und auch als Erwachsener, noch heute habe ich die. Und ich dachte immer, mein Vater hätte die mir als Kind, wenn wir zusammen waren, in der Familie, mit mir, mit meiner Mutter, hätte ich diese Geschichten aufgeschnappt, weil der Vater mir einfach erzählt hat, was er erlebt hat. Und viele Jahre später habe ich dann meine Mutter, mein Vater war schon gestorben, habe ich meine Mutter mal gefragt, oder habe sie konfrontiert mit dem, habe gesagt, mein Vater hat ja wahnsinnig viel von diesen Jahren im Konzentrationslager erzählt. Wie kam es dazu? Weil ich eben auch wusste, dass so stark traumatisierte Menschen eben nicht darüber sprechen. Die wollen nicht, dass diese Gefühle wieder hochkommt. Und ich wusste auch, dass mein Vater keine externe Hilfe genommen hat, um das zu verarbeiten. Und dann hat meine Mutter gesagt, er hat nie ein Wort darüber erzählt. Er hat nie eine Geschichte erzählt. Er hat nie darüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich kenne ganz viele Geschichten. Also die leben in mir, die sind völlig intakt und wie ein innerer Film, wie wenn ich selber es erlebt hätte. Auf jeden Fall habe ich mich dann auch so interessiert für dieses Thema. Und da gab es dann auch Bücher über die Second Generation. Und man hat das auch untersucht. Und ich bin dann auch zu speziellen Menschen also von Israel gegangen, die speziell für dieses Thema ausgebildet wurden. Und dort hörte ich dann das erste Mal eben von dieser Epigenetik. Ja, dass etwas der nächsten Generation übergeben wird, wenn man es selber nicht verarbeitet. Und diese Geschichten habe ich nie gehört. Ja, und trotzdem habe ich sie von meinem Vater sozusagen geerbt. Und ich war dann auch so weit, dass ich das mit psychiatrischer Hilfe oder mit psychologischer Hilfe angeschaut habe und verarbeitet habe. Das ist einfach als Beispiel, als krasses Beispiel jetzt. Es muss nicht immer so krass sein. Aber wenn du weißt, ja, dass alle die Dinge, die deine Vorfahren nicht erledigt haben, in dir stecken, dass die da sind und darauf warten, ja, und die gelöst zu werden, dann kannst du vielleicht auch ein bisschen verstehen, wieso du eben nicht die ganze Zeit mit offenem Herzen herumläufst und nicht die ganze Zeit Frieden und Stille spürst. Ja, es nicht das Einfachste der Welt ist, sich immer daran zu erinnern. Einfach weil die persönlichen, die sind ja schon schwierig zu lösen, ja. Das ist ja schon eine lebenslange Aufgabe. Aber dann eben zu wissen, hey, das sind x Generationen im besten Fall, dessen traumatischen Erlebnisse noch nicht verarbeitet wurden. Denkt nur einmal, ja, an all die Kriege, die in Europa stattgefunden haben, die letzten 2000 oder 3000 Jahre. Und was Menschen sich da angetan haben und Menschen auch oft diese Möglichkeiten und die Zeit gar nicht hatten, das richtig zu verarbeiten. Und alles, was nicht verarbeitet ist, das wiederholt sich wieder. Ja, ein Krieg entsteht nur, weil der vorhergehende Krieg nicht verarbeitet wurde, weil da keine weil die Gesellschaft das als Ganzes nicht aufgearbeitet hat und gesühnt hat. Man hat das einfach verdrängt. Und diese Kriege kommen einfach, ich spreche jetzt von Kriege, weil es gerade aktuell ist, aber es können andere Verletzungsgeschichten natürlich auch sein. Das repetiert sich und repetiert sich und repetiert sich, bis es einmal wirklich gelöst wurde. Und jetzt kommt das, was ich das letzte Mal so nur angeschnitten habe mit diesem kollektiven Trauma, dass meine Erfahrung ist, wenn du nur darauf schaust, dass du deine persönlichen Geschichten löst und deine Verletzungen und traumatischen Erlebnisse deiner Kindheit versuchst zu lösen, dass das schon eine Arbeit ist, ja, die, wie gesagt, nicht ganz einfach ist und auch nicht für alle Menschen möglich. Aber ich habe bei mir selbst erfahren, in dem Moment, wo ich mich interessiert habe für die kollektiven, interpersonalen, familiären Traumata, dass ich dann ein ganz großes Stück weitergekommen bin, auch mit meinen persönlichen Verletzungen. Also in dem Moment, wo ich mich aufmachte und es nicht nur so plump gesagt um mein Wohlgefühl, um meine Verarbeitung, dass ich mich besser fühle, ja, dass ich präsenter bin und ich mir dem Leben geöffnet bin und mich frei mit den Menschen zeigen kann. Als ich angefangen habe, auch meine Ahnen mit einzubeziehen und quasi meine Ahnen zu befreien. Ja, ich habe dann mir das immer so vorgestellt, die Ahnen, diese Tausenden von Generationen, die stehen, bildlich gesprochen, hinter mir und schauen auf mich und warten darauf, ob vielleicht jetzt der Zeitpunkt ist, dass ihre Traumata durch mich verarbeitet werden. Ja, und ich stelle mir das dann so vor, dass, wenn das wirklich so ist, dass da eine ganze Kette von Generationen entspannt. Und ansonsten müssen sie wieder eine Generation warten. Das ist natürlich nur bildlich. Ich weiß nicht, ob es wirklich so stattfindet. Aber mir hat das sehr geholfen, weil ich merkte, hey, wenn ich nicht nur mich versuche zu optimieren, sondern meine Ahnen und die Verletzungen der gesamten Menschheit in Betracht ziehe und diesen Schmerz zulasse, nicht mehr verdränge, dann hilft es mir bei meinen persönlichen dramatischen Erlebnissen, Riesenschritte vorwärts zu gehen. Und so hängt es in meinen Augen zusammen. Und so hängt es auch mit der Meditation zusammen. Meditation ist für mich das geeignete Mittel, ganz, ganz sanft, immer auf das, die Aufmerksamkeit zu lenken, wo gerade da ist. Also wenn jetzt keine Ruhe da ist, kein innerer Frieden, dann ist das super. Weil es ist die Möglichkeit, eben etwas anzuschauen, eine Nichtruhe, einen Nichtfrieden anzuschauen, zu akzeptieren und durch das zu heilen. Also diese Vorstellung, ich meditiere und es muss jetzt immer ruhig, still und friedlich sein, ist irgendwie, ja, was soll ich sagen, entspricht nicht ganz der Realität. Wir sind da eben um nicht Frieden und Unruhe und auch Schmerz zu fühlen. Weil diese Menschen, wo noch mit ihrer persönlichen Geschichte viel oder mit der Außenwelt noch so viel zu tun haben, die verdrängen diese Schmerzen, die verdrängen die Sequenzen im Leben, wo sie die Möglichkeit hätten, persönliche und kollektive Traumen aufzulösen. Also das ist dann vielleicht so, wie soll ich sagen, der schwere Teil, den wir, wo wir aufgefordert sind zu machen, aber er ist auch ein schöner Teil. Er ist eine Arbeit an uns und an den kollektiven Traumata. Und unser Leben bekommt plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Ja? Ich komme weg von der Bedeutung, was weiß ich, ich muss jetzt Erfolg haben, ich muss glücklich sein, ich muss immer lachen und gut drauf sein. Ja, dieses Leben der Selbstoptimierung macht plötzlich überhaupt keinen Sinn, weil du merkst, jeden Schmerz, dem ich Platz gebe in meinem Innern, löse ich etwas, ja, für mich, aber auch für die Menschheit. Und das ist es schlussendlich, was unser Leben einen Sinn gibt, eine Befriedigung und eine innere Erfüllung gibt. Nicht die ganze Zeit entzückt rumzulaufen und glücklich zu sein, was wir uns eigentlich alle wünschen, ja? Sondern es befriedigt uns und gibt unserem Leben einen ganz anderen, tiefen Sinn, wenn ich bemerke, ich bin bereit, auch tiefe Emotionen zu fühlen mich und meine Mitmenschen und die Menschheit meinen Teil dazu zu geben, zu heilen. Und natürlich nicht immer mit diesen schmerzhaften Gefühlen herumzulaufen, ist auch nicht notwendig. Ich kann dann sehr lustig und fröhlich und alles sein. Aber wenn das Leben dir eine Aufgabe gibt, wo es schmerzt, dann sind wir hier bereit, diesen Schmerz zuzulassen und zu fühlen und nicht davon zu rennen und auch nicht zu verdrängen. Wieso weiß ich das? Ich weiß es, weil wenn du nicht dazu bereit wärst, wärst du nicht da. Wenn du mit deiner persönlichen Geschichte noch und mit deiner Außenwelt noch zu fest zu tun hast, ja, dann machst du das nicht. Dann kümmerst du dich nicht um die Traumata aus der Menschheit. Noch einmal. Wenn du dich dafür öffnest, den Schmerz und die Verletzungen zu spüren, wie andere Menschen in Kriegsgebieten oder in Gefängnissen oder in Spitälern oder in Dörfern, wo es kein sauberes Wasser oder nicht genügend Nahrung gibt. Wenn du diesen Schmerz bereit bist, wenn er an dich herankommt, zu fühlen, im Raum gibst, nicht verdrängst, sondern liebevoll mit dieser Emotion umgehst, dann hilfst du mit, diese traumatische Energie zu transformieren, zu lösen und die Welt ein bisschen besser zu machen. Und in meiner Vorstellung ist es so, dass wir nur genügend Menschen sein müssen, die bereit dazu sind, auch unangenehme Gefühle zuzulassen. Dass, wenn wir eine genügende Anzahl von Menschen sind, dass wir dann einen Großteil der menschlichen Traumata verändern können, transformieren können und eine Zeit des Friedens anbricht. Meditation, Achtsamkeitsmeditation ist für mich deshalb auch Friedensarbeit. Du stellst dich zur Verfügung durch dein Nervensystem, durch deinen Körper, Energien zu transformieren. Und ich kann nur sagen aus eigener Erfahrung, es ist das, was mich am glücklichsten macht. Nichts anderes kann mich glücklicher machen, als dunkle Energie in helle zu verwandeln. Und noch einmal. diese dunkle Energie ist nicht jedes Mal da. Aber du weißt ganz genau, in deinem Leben kommen immer wieder Momente, ja, die ich lieber nicht möchte, wo ich mich darüber ärgere, dass ich jetzt unangenehm empfinde. Aber es sind genau diese Momente, die uns das Leben schenkt. Aber es ist nicht nur ein Geschenk, sondern uns auffordert, diese Energie zu transformieren und unseren Teil an der Transformation zu machen. Kannst du damit etwas anfangen? Ja. Du brauchst nichts zu machen. Das Leben gibt dir schon die Aufgaben, die du fähig, wo du fähig bist, sie zu lösen. Das ist eine Aufgabe. Ja, wenn du ein schmerzendes Erlebnis machst, ist nicht eine Strafe des Lebens oder dass das Leben dir böse will, ist einfach deine Aufgabe. Es lädt dich ein, die Augen zu schließen. All die Worte, die du gehört hast und all die Gedanken, die du dir darüber gemacht hast, all das kann jetzt wieder zur Ruhe kommen. In den See des Bewusstseins, der spiegelglatt ist, hineinfließen. Und vielleicht kannst du eine Verbindung spüren, ja, zu der Menschheitsfamilie, zu den vielen komplexen Themen, die die Menschheit im Moment gerade hat. Und vielleicht kannst du eine Verbindung spüren, dass du aufgerufen bist, Teil der Lösung zu werden und nicht die Probleme den nächsten Generationen weitergibst. Teil der Lösung bedeutet eben auch, Gefühle, Emotionen, die unangenehm sind, anzuschauen, zu spüren, liebevoll damit umzugehen, zu verdauen, zu integrieren. Und zwar aus einer Haltung der Notwendigkeit in Eingebundensein in das Größere. Du bist aufgerufen in dieses Netz der Transformation und Heilung mitzuwirken, deinen Teil dazu zu erledigen. Gibt es Fragen? Hoffentlich ganz viel. Ich möchte vorschlagen, dass wir das nächste Mal anschauen, weil ich das jetzt nicht in 10 Sekunden beantworten kann. Ich würde vorschlagen, reflektiere diese Meditationspraxis, was du gehört hast. Vielleicht magst du deine Fragen aufschreiben, das nächste Mal mitnehmen oder sogar mir zu schicken per E-Mail. Vielleicht dir auch einen Kommentar zu überlegen oder was hat das bei dir ausgelöst? Was denkst du darüber? Hast du da eine andere Sichtweise dazu oder was auch immer, dass wir das sammeln und das nächste Mal anschauen, besprechen. Vielleicht eben nicht nur ich spreche, sondern dass du auch auf eine Frage von jemand anderem vielleicht eine Antwort hast, eine Sichtweise. Ist das okay so? Ich bin jetzt, also nächste Woche noch live, physisch vor Ort da. Und dann ist 3-mal, wo es nur bis Internet stattfindet. Ja, wenn du keine Lust hast auf Video-Calls und ich sehe, dass du nicht dabei bist, dann verlängert das dein Abonnement entsprechend. Und ansonsten ist es dann einfach, ja, über den Bildschirm, was auch gut funktioniert. Dann wünsche ich einen schönen Abend. Eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal.